Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuschaust oder zuhörst. Heute bei mir zu Gast ist der Herr Dr. Thomas Lenzen. Schön, dass du da bist, Thomas.
Hallo Alexandra, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Lieber Thomas, wer bist du? Was machst du?
Ja, also ich bin Arzt und Biostatistiker vom Hintergrund her. Ich habe meinen klinischen Hintergrund in der Neurologie und Psychiatrie. So im Medizinstudium wollte ich eigentlich mal entweder Neurologe, Psychiater oder Psychotherapeut werden.
Ist nicht das Schlechteste.
Ist nicht das, kommt mir bekannt vor.
Ja, kommt mir bekannt vor.
Ich habe aber auch immer ein starkes Forschungsinteresse gehabt. Also ich würde sagen, vielleicht eher so 60% Forschung, 40% Klinik. Ja, und habe dann in einer neuropsychiatrischen Arbeitsgruppe promoviert, habe mit einer Hypnotherapeutin damals zusammengearbeitet und so neuronale Korrelate von einer hypnotisch induzierten Armlähmung untersucht. Und so, das hat mich damals super interessiert, Bewusstseinsforschung. Und habe dann tatsächlich auch mal eine Weile überlegt, werde ich jetzt so wirklich Academia Hirnforscher, aber es hat sich dann für mich anders entwickelt und mittlerweile bin ich auch in der digitalen Gesundheitsszene gelandet. Und aktuell bin ich bei Fimo Health. Fimo Health ist ein Startup, was smarte digitale Begleiter für Menschen mit chronischen Erkrankungen herstellt. Und da habe ich jetzt die Rolle Head of Medicine and Research. Das heißt, ich bin für diesen ganzen medizinischen Bereich, aber auch für unsere Forschungsaktivitäten, klinischen Studien und Forschungskooperationen zuständig.
Und da steigen wir gleich genauer noch ein, was Fimo Health macht, an wen es sich richtet und wie ihr das ausgestaltet. Aber jetzt, das war jetzt nicht geplant, aber du hast mir jetzt die Vorlage gegeben. Du hast die Armlevitation untersucht. So, und viele, die uns jetzt hier anhören, wissen wahrscheinlich nicht, was das ist. Kurze Anekdote dazu. Ich habe vor über 10 Jahren habe ich neben in meiner kognitiven Verhaltenstherapieausbildung als Ärztin auch noch die Hypnotherapieausbildung gemacht nach Milton Erickson. Und ich weiß noch, wir saßen dann im ersten Seminar, eins der ersten Seminare, und ich habe das erste Mal sozusagen diese unbewusste Armlevitation gesehen. Und ich saß da und sagte so, das geht nicht. Was ist das denn für ein Mist? Das ist doch hier alles Hokuspokus. Ich habe es nicht geglaubt. Und dann bin ich hier in Hamburg in Altona zu einer ärztlichen, hypnotherapeutischen Kollegin gegangen, habe gesagt, die muss das mal mit mir machen. So, ich wollte das am eigenen Leib erleben. So. Und dann hat sie das gemacht, hat eine Induktion gemacht, eine Trance-Induktion. Und dann bewegten sich plötzlich meine Arme nach oben in so einen rigorartigen Zustand, ohne dass ich etwas bewusst dazu beigetragen habe. Und in dem Moment ist das schulmedizinische Weltbild in mir zusammengebrochen. Ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren damals und habe gedacht, das muss ich jetzt verstehen. Ich bin Neurologin. Wie geht das? Was passiert da in meinem Hirn? Und ich habe es nicht, also bis heute nicht verstanden. Und du hast es untersucht. Das finde ich spannend.
Es ist ganz lustig, weil ich hatte meine Erfahrung damit war erstmal genau wie deine. Ich bin ja eigentlich auch ein sehr rationaler und skeptischer Mensch und stehe eigentlich überhaupt nicht auf esoterische Verfahren, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber das Thema fand ich spannend. Das Ganze sollte ein Modell für dissoziative Störungen oder Konversionslähmungen sozusagen sein. Und dann habe ich das selber auch mal ausprobiert und habe mich auch von der Hypnotherapeutin es gibt wissenschaftliche Protokolle für die Hypnoseforschung, dann bin ich das auch einfach mal komplett durchgegangen und habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ich dachte mir, du liebe Zeit, das kann ja überhaupt nicht sein. Ich habe das Gefühl, hier spaltet sich gerade ein Teil meines Bewusstseins ab und mein Arm macht gerade hier irgendwas.
So
das
ist es.
Ja, echt wirklich ziemlich interessant. Naja, und dann irgendwann habe ich dann diese Arbeit verteidigt und der Vorsitzende der Prüfungskommission war ein Neuroradiologe, so richtig.
Ja.
Also so sehr, sehr rational, sehr, sehr wissenschaftlich. Und diese Prüfungskommission hat sich auch ein bisschen schwer getan mit dem Thema, aber ich konnte sie dann zum Glück überzeugen. Und wir haben auch tatsächlich dann ein Netzwerk von 5 Arealen identifiziert, was diese hypnotisch induzierte Armlähmung zu beeinflussen scheint.
Hochspannend. Jetzt gar nichts Digitales, aber ein Bereich, der, glaube ich, noch viel mehr erforscht werden sollte und muss, weil dort unfassbare Veränderungen möglich sind. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber nicht ganz ohne unwichtig, weil ich finde, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, Sprache und auch hypnotische Sprachmuster sind gerade in der Nutzung, gerade von digitalen Lösungen und Anwendungen, ein unfassbar wichtiges Tool und Hilfsmittel, um Menschen zu begleiten. Aber da kommen wir jetzt genauer drauf. Ich weiß nicht, wie weit ihr das nutzt, aber ich nutze das sehr intensiv bei der Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen. Also würde mich interessieren, wie ihr bei das FemoHealth macht. So, also FemoHealth ist sozusagen eine Plattform für chronische Erkrankungen, für Long-Covid, für MS und CVS. Ist das korrekt?
Ja.
Was passiert da genau?
Wir haben sogar noch mehr. Also unsere Idee ist im Prinzip eine Plattform zu bauen für verschiedene chronische Erkrankungen. Und die drei, die du genannt hast, die sind dabei.
Ja.
Long-Covid, ME-CFS und Fibromyalgie. Wir haben aber auch im Moment schon drei andere Indikationen, und zwar die MS, Krebserkrankungen mit einem Schwerpunkt auf der tumorbedingten Fatigue und rheumatoide Arthritis. Also wir haben auch ein paar entzündliche Erkrankungen dabei. Und jetzt sehe ich gerade deinen skeptischen Blick. Du fragst dich wahrscheinlich gerade, wo ist der gemeinsame Nenner jetzt
in diesem
Portfolio, und der liegt in der Fatigue. Ne? Also alle diese Erkrankungen gehen mit teilweise sehr starker und lebensbeeinträchtigender Erschöpfung einher. Und das ist tatsächlich auch einer der Ansatzpunkte. Wir haben aber noch viel mehr als Fatigue. Aber das ist sozusagen, wo FIMO ursprünglich herkommt. FIMO ist mal als ein Kurs für MS-bedingte Fatigue gestartet. Dann in der Pandemie sich natürlich dann viel auf Long-Covid und ME-CFS spezialisiert und ist letztlich auch noch dabei, jetzt weiter zu wachsen und auch noch weitere chronische Erkrankungen abzudecken.
Und FemoHealth richtet sich direkt an Patientinnen und Patienten, die sozusagen in einem digitalen Programm, und das ist wahrscheinlich euer Versprechen, wir reduzieren deinen Fatigue und bieten dir mehr Lebensqualität.
Okay, hast du genau meinen Claim schon vorweggenommen? Genau so ist es.
Okay.
Ja.
Habe ich gar nicht nachgeguckt. Das war jetzt immer so eine Annahme von mir. Wie lange geht dieses Programm und aus welchen Formaten gestaltet sich das?
Ja, genau. Also wir richten uns tatsächlich genau an die Betroffenen über eine App für Smartphone. Mhm. Und das Programm, wir empfehlen es mindestens 3 Monate lang zu machen. Wir schmeißen die Leute aber am Ende nicht raus, und einige oder ein Teil unserer Nutzer ist sogar dabei, das sozusagen dauerhaft anzuwenden, und die nutzen das teilweise 1 Jahr, 2 Jahre, auch noch viel länger. Also nach oben bestehen keine Grenzen. Und wir haben im Prinzip 3 Hauptbestandteile. Unser Ziel erstmal mit FIMO ist es, die Betroffenen zu ihren eigenen Gesundheitsmanagern zu machen und im Prinzip Patient Enablement oder Patient Empowerment zu betreiben. Und wir haben da so 3 Hauptbestandteile, die wir das FemoHealth-Prinzip aus Lernen, Handeln und Tracken nennen. Mhm. Und vielleicht kann ich kurz zu den 3 Prinzipien was sagen. Also bei dem Lernen, da geht es wirklich um Krankheitsedukation, Psychoedukation. Was passiert eigentlich jetzt überhaupt bei Long-Covid im Körper, oder was passiert bei einer rheumatoiden Arthritis? Wie sind auch die Auswirkungen auf das seelische Wohlbefinden? Was sind die wichtigsten Therapieprinzipien? Und was kann ich selber aber auch als Patient gestalten und in die Hand nehmen, um einem Symptom entgegenzuwirken und selber aktiv zu werden? Das greift dann in diese 2. Säule über, die wir Handeln nennen. Da geben wir praktisch umsetzbare Übungen, Tipps und Tricks, die man im Alltag anwenden kann, so aus dem Bereich Health Behavior Change, aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie, aber auch aus dem Bereich der Acceptance- und Commitment-Therapie. Mhm. Und so eine Sache, die auch stark im Vordergrund steht, ist das sogenannte Pacing. Also das ist das gezielte Energiemanagement, was bei Fatigue eine gute Möglichkeit ist, mit diesem sehr limitierenden Symptom besser im Alltag klarzukommen. Die 3. Säule, die wir haben, ist letztlich, was wir Tracken nennen. Und da machen wir Einflussfaktoren auf den individuellen Krankheitsverlauf sichtbar. Denn deine rheumatoide Arthritis ist ja vielleicht ganz anders, verläuft ganz anders als jetzt die von einer anderen Patientin oder einem anderen Patienten. Mhm. Und da nutzen wir sowohl subjektive Tracking-Möglichkeiten, also dass ganz klassisch Symptome getrackt werden können, dass Patient-Reported Outcomes in der App erfasst werden können. Aber wir binden auch objektive Daten über Wearables und Smartphones ein. Und
Welche Daten nehmt ihr da?
Ja, so. Im Moment sind wir da mit den Basics-Daten. Wir haben die Schrittzahl, wir haben die Schlafdauer und Schlafphasen. Wir haben Herzrate und Herzratenvariabilität als Stressmarker. Mhm. Und das spiegeln wir möglichst leicht verständlich wider, sodass man so Schlussfolgerungen selber ziehen kann, wie jetzt zum Beispiel, okay, jetzt so die letzten Tage habe ich vielleicht mich ein bisschen zu viel bewegt und ein bisschen zu viel gemacht mit Long-Covid oder mit CFS und jetzt ist meine Fatigue viel stärker geworden. Okay, Zeit ein bisschen gegenzusteuern und mein Aktivitätsniveau jetzt anzupassen.
Okay, das heißt also mal so ganz praktisch, die Patientin, Patient kann sozusagen sein Wearable, Oura Ring oder Apple Watch oder irgendwelche anderen mit eurer App wahrscheinlich connecten. Die Daten werden eingeschmeißt und dann wird in Echtzeit oder sozusagen in Form von Alerts eine Feedback gegeben zur Herzvariabilität zum Beispiel. Erfolgt das automatisiert oder habt ihr ein Team dahinter sitzen, die sich die Daten angucken und dann individuell eine Rückmeldung geben? Weil das ist ja schon, da muss man ja schon ein bisschen aufpassen, auch regulatorisch.
Definitiv, definitiv. Also von daher, das ist jetzt kein Echtzeit-Feedback. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Sondern eher so über einen Zeitraum von mehreren Tagen, dass wir Trends sichtbar machen. Und wir geben jetzt keine ganz konkreten Handlungsempfehlungen, mach jetzt das und das, sondern wir unterstützen die Menschen dabei, langfristig ihr eigenes Verhalten anzupassen. Mhm.
Fimhas, Gründung. Wenn man so ein Startup gründet, muss man natürlich gucken, ist da ein Bedarf da? Gibt es da ein Gap? Gibt es da ein Pain? Ja, also das habt ihr ja wahrscheinlich vorab gemacht und ihr habt erkannt, das wird irgendwie zu wenig adressiert. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ne? Weil da seid ihr ja in eine Lücke reingesprungen, wo es irgendwie nichts gibt, oder?
Total, ja. Also ich meiner Meinung nach ist es einer der größten unmet medical needs, den wir in unserem Gesundheitssystem haben. Und ich bin tatsächlich jetzt nicht seit der Gründung dabei, sondern ich bin erst in der Pandemie dazu gestoßen. Fimo Health gibt es schon ein bisschen früher, aber ich bin selber durch meine eigene Long-Covid-Erkrankung eigentlich dazu gekommen.
Okay.
Ich war 2021 relativ schwer an Long-Covid erkrankt, auch mit einer schweren Fatigue und einem relativ langwierigen Verlauf. Zum Glück habe ich mich jetzt wieder vollständig davon erholt, aber es hat wirklich, wirklich lange gedauert, länger als ein Jahr. Und in der Zeit habe ich das am eigenen Leibe erfahren, was das eigentlich bedeutet, so erschöpft zu sein. Und da sind mir verschiedene Sachen klar geworden. Also einerseits, jetzt wie schon gesagt, das ist halt wirklich ein Symptom ist, was echt beeinträchtigt. Mir ist aber auch klar geworden, als ich noch Arzt in der Klinik war und auch mal in der Neurologie gearbeitet habe, neurologische Patienten behandelt habe, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen, Alexandra. Und so wie mir geht es da, glaube ich, auch ganz vielen anderen klinisch tätigen Kollegen. Fatigue wird einfach in der Betreuung von Patienten, wird uns ganz regelmäßig auch von unseren Nutzern wiedergespiegelt, eigentlich überhaupt nicht ernst genommen, überhaupt nicht gesehen. Und es werden auch keine Handlungsoptionen angeboten, wobei es jetzt da teilweise ganz gute Optionen mit ganz guter Evidenz, wie jetzt das Pacing gibt. Ne? Ja. Ja, und das hat mir klar gemacht, das hat mir dann auch nochmal so klar gemacht, digitale Tools sind dafür eigentlich ziemlich perfekt. Weil was du beim Energiemanagement und Pacing ja lernst, ist dein ganz individuelles Energiebudget besser einzuschätzen und sparsamer damit umzugehen. Und dabei kann dir ja irgendwie keiner so richtig helfen. Du musst es ja selber herausfinden. Ja, also ja, das war dann so mein Touchpoint und ja. Dem bin ich bei Fimo Health dabei.
Ja, also ich erinnere mich noch an vor 20 Jahren in der Neurologie, kein Mensch hat von Fatigue gesprochen, jetzt bezogen auf der EMS. Ja, das war, ich glaube, wir haben das noch nicht mal abgefragt. Ich hoffe, mittlerweile ist das in den Kliniken irgendwie anders, dass das zwar Thema ist, aber dass natürlich viele ärztliche Kollegen dann auch sagen, ja, ich habe da jetzt nichts, ne? Also es gibt jetzt kein Medikament, ja, was soll ich denn jetzt machen? Da geht es wirklich um Biofeedback und Selbstbeobachtung und, wie du sagst, Pacing, Energiemanagement und so weiter. Das gehört einfach woanders hin. Die Kunst ist es natürlich, sozusagen von der Ärzteschaft dieses Thema erstmal anzusprechen, auf dem Schirm zu haben, auch ernst zu nehmen und dann die Patienten an die jeweiligen Stellen weiterzuleiten, wo sie das Gefühl haben, hier verstehen sie mich und nehmen mich ernst. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, was ist eure größte Patientengruppe? Wahrscheinlich die Long-Covid-Patientengruppe ist wahrscheinlich die am meisten euch frequentiert, oder?
Genau.
Ja. Genau, und also auch dazu, ne, da das Wissen darüber ist auch in der Ärzteschaft nach wie vor nicht übermäßig groß oder vorhanden. Insofern ist es gut, dass es da solche Anlaufstellen gibt, die da sind. Wie ihr. Ich habe bei einer Vorbereitung mich dann natürlich auch gefragt, was habe ich dir ja auch geschrieben. Ja, wieso seid ihr denn dann Liga geworden? Also ihr richtet euch direkt an die Patienten, das heißt, es ist wahrscheinlich auf Selbstzahlerbasis oder mit Verträgen der Krankenkassen. Da kannst du mich ja mal aufklären. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Seit ein paar Tagen ist der Liga-Fächer erhältlich im Hochgriffe Verlag erschienen. Und zwar geht es um 77 Impulse für das Arzt-Patienten-Gespräch mit Liga. Dort habe ich meine Erfahrungen zusammengeschrieben, was funktioniert und was auch nicht funktioniert, wenn wir Liga mit unseren Patienten in der Praxis wirklich integrieren und implementieren wollen. Ich freue mich über dein Feedback. Und wenn du mehr dazu wissen willst, findest du den Link dazu in den Shownotes. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also super, und genau die gleiche Frage habe ich auch als allererstes gestellt, als ich zu FIMO gekommen bin, denn lustigerweise hatte ich auch mal in einer früheren beruflichen Rolle ein Team für den GKV-Spitzenverband mit aufgebaut, das die Evidenz für Digas bewertet und Preisverhandlungen, und da kannte ich mich in dem Space auch schon so ein bisschen aus. Und bisher haben wir aber irgendwie das noch nicht gemacht, und dafür gibt es jetzt so verschiedene Gründe. Also der eine ist, dass tatsächlich wir relativ erfolgreich mit den Selektivverträgen sind. Und ich glaube, es gibt sogar kaum oder wenige Startups, die so viele Selektivverträge mit Krankenkassen direkt haben und so zu den Patienten kommen wie FIMO Health. Dann gibt es aber noch zwei weitere große Punkte, die bisher immer dazu geführt haben, dass wir vor Liga zurückgeschreckt sind. Dass der eine Punkt ist, dass du ja für eine Liga-Entwicklung irgendwann die technologische Entwicklung abschließen musst und ein ganz fertiges Produkt haben musst und dann nicht mehr weitermachen kannst.
Ja.
Und viele Digas sind meiner Meinung nach, sind auch oft, ich sag mal, bessere Videokurse mit ein bisschen noch was so on top. Und das ist auch ganz cool, aber das ist halt nicht das, was wir gerne, wo wir hinwollen. Und gerade was die technische Entwicklung, ne, die Einbindung von den Devices zum Beispiel angeht und wie wir das zurückspielen, waren wir bisher jetzt.
Weil das gar nicht erlaubt ist.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, also der Rahmen ist für Liga sehr eng gesteckt.
Ja, genau. Ja. Das ist der eine Grund. Und dann der zweite Grund ist natürlich auch, dass man für Liga auch ein signifikantes Vertriebsteam oder Vertriebs-Efforts braucht. Denn die Digas kommen ja nicht direkt zum Verschreibenden, so wie jetzt zu dir, sondern im Prinzip sehen wir, dass entweder erfolgreiche Liga-Hersteller selber so Vertriebsteams aufbauen oder mit einem pharmazeutischen Unternehmen sich partnern. Und wir haben da auch verschiedene Überlegungen angestellt. Bisher war jetzt noch nicht so das richtige Match für beide Seiten dabei. Es ist was wir aber auch immer noch definitiv interessant finden. Und vielleicht ergibt sich da auch noch die richtige Kooperation.
Also ihr geht direkt, also sozusagen B2C, direkt an die Patientinnen und Patienten dran, wahrscheinlich über soziale Kanäle, wahrscheinlich die großen, die es da gibt. Und die Kassen bewerben das wahrscheinlich auch bei ihren Versicherten proaktiv und finde es natürlich toll, wenn sie gerade für diese ja besonders Long-Covid-Erkrankung etwas im Portfolio haben, was sie anbieten können und sich damit etwas für ihre Versicherten haben, was sie an Unterstützung haben. Wie ist der Umgang, also mal so aus der ärztlichen Perspektive, mit den Kollegen? Also wie reagieren die darauf, wenn Patient XY in der Behandlung vom Hausarzt ist oder beim Neurologen oder keine S für MS oder Rheumatologie und der Patient dann sagt, wenn das überhaupt sagt, übrigens, ich bin dann noch bei FIMO Health und die helfen mir auch noch. Ist da eher so, wie erlebst du die Ärzteschaft, was ist denn das für eine Plattform, was machen die denn dann noch, wer hat denn jetzt hier den Hut auf, ich bin doch hier im Driver Seat oder wer ist das jetzt? Ich habe das immer häufig erlebt, dass wenn Plattformen zusätzlich zur ärztlichen Behandlung in der Praxis vis-à-vis, ja, die ja noch klassisch ist, vorhanden ist, dann ist irgendwie so eine unklare Erwartungshaltung, Rollenverteilung gibt. Wie weit bezieht ihr Ärzte damit ein? Oder sagt hier in Zukunft, Ärzte sind da völlig egal, wir machen halt diese Plattform, gehen direkt an Patienten. Es gibt auch keinen Brief mehr von uns, den wir an den Niedergelassenen schicken. Oder wir geben auch gar keine Aufklärung dieser Werte, die der Patient einträgt. Also so in Form von Tracking, gucken Sie mal hier. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr Daten erhebt, die auch für den behandelnden Arzt einen diagnostischen oder therapeutischen Wert hätten.
Und da bist du genau bei dem nächsten Punkt, wo ich auch den Haken dran machen würde. Ja, da wollen wir gerne hin, da sind wir aber noch nicht. Also ich sehe es genau wie du. Im Moment sind wir eine Ergänzung zur normalen Arzt-Patienten-Beziehung. Und wir wollen bitte auf keinen Fall auch die Ärzte ersetzen oder Psychotherapie überflüssig oder irgendwie sowas. Das geht uns gar nicht darum. Wir glauben aber, es gibt einfach noch viel mehr zusätzliche Ansatzpunkte, die man halt einfach parallel zu einer Betreuung in der Sprechstunde noch machen kann mit Ansätzen, die Betroffene selber umsetzen können. Und dafür ist ja oft auch gar nicht wenig Zeit. Von daher ist das Feedback, das wir von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen bekommen, total gut. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass ich da einen gewissen Selektionsbias habe, weil sich dann bei mir nur die melden, die das gut finden. Aber wir kriegen total viel Feedback von niedergelassenen Kollegen oder Kolleginnen in der Klinik, die sagen, ja, das ist genau der richtige Ansatz. Super, klasse. Na, bis hin sogar zu, also ein niedergelassener Gastroenterologe, das ist jetzt ein neuer klinischer Partner von uns, der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen behandelt, der gesehen hat, dass wir was für Fatigue machen und MS und Long-Covid und so weiter. Und er meinte, das ist genau das, was ich hier bei mir in meiner Sprechstunde so schlecht adressieren kann. Können wir nicht mal zusammen eine App-Version für Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa entwickeln? Und das machen wir jetzt mit dem.
Ja. Finde ich gut. Darum machen wir ja auch hier diesen Podcast und Videocast, weil wir natürlich die ärztlichen Kollegen einladen, sich diesen Themen auch zu öffnen und da miteinander zu interagieren und auch diese Daten auch mit zu nutzen. Insofern fände ich es natürlich auch toll, auch wenn FemoHealth diese Daten überträgt. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr den Fall schon hattet, dass ihr Ergebnisse gesehen habt mit den Patienten, wo ihr gesagt habt, boah, jetzt ist, also auch im Sinne von Risikomanagement, doch wirklich mal, ich weiß nicht, ob ihr da Empfehlungen macht, gehen Sie mal oder geh mal bitte zu deinem Arzt oder deiner Ärztin. Du musst jetzt hier was besprechen. Habt ihr solche Pfade bei euch in eurem Programm drin?
Bisher tatsächlich noch nicht, weil das kennt so ein bisschen, es ist regulatorisch ein bisschen knifflig. Was kann man jetzt direkt in so einer digitalen Lösung widerspiegeln?
Also ihr seid kein Medizinprodukt.
Wir sind Medizinprodukt, allerdings der Klasse 1.
Okay. Alles klar. Ja,
und aber das ist definitiv, wo es hingehen soll. Ne? Also wo ich jetzt in 5, in 10 Jahren sehe, ist so dieses ganze Thema digitale Biomarker. Ne? Wie kann ich vielleicht bei entzündlichen Erkrankungen, wie kann ich da relativ früh und schon zu Hause, ohne dass die Leute jetzt immer wieder zum Beispiel Rheumatologie zu gehen, über Smartphone rausfinden, kündet sich da vielleicht gerade ein rheumatischer Schub an. Ne? Und da werden jetzt immer mehr Technologien entwickelt. Für Rheuma gibt es jetzt zum Beispiel was so die Handöffnung einfach. Machst du ein kurzes Video mit deiner Hand. Ne? Mhm. Das hat eine sehr hohe Treffsicherheit für rheumatoide Arthritis, ob jetzt gerade ein Schub bei dir vorliegt oder nicht.
Und also als Prädiktoren sozusagen.
Und das ist so die Zukunftsmusik, wo ich denke, dass es so hingehen könnte und auch sollte.
Ein Thema, mit dem ich mich bei der Entwicklung von digitalen Anwendungen, die ich ja auch noch immer mache oder überhaupt mit digitalen Tools seit Jahren auch auseinandersetze, ist das Thema der Adherenz, auch wenn ich in der Praxis bin und auch hauptsächlich digitale Anwendungen verschreibe, ist die Frage, ja, macht der Patient das dann auch wirklich? Und ich habe schon viele gute Anwendungen gesehen, aber ich habe auch viele gesehen, wo ich denke, so, ich kann verstehen, dass der Patient hier aufhört an dieser Stelle. Und da würde mich interessieren, was macht ihr Besonderes, dass der Patient am Ball bleibt? Was macht ihr anders als die meisten Liga? Ja. Nichts, ich muss mich darin trainieren, nicht immer zu viele Fragen auf einmal zu stellen.
Ich finde deine Fragen aber total super und mir macht es total Spaß. Also von daher mach ruhig weiter. Was wir, glaube ich, anders machen und noch besser machen als so viele Liga oder DTX-Hersteller, ist, dass wir sehr, sehr großen Wert auf UI, UX setzen, dass wir ganz viel in-house machen. Also ich kenne viele Hersteller, die alles outsourcen, die alles so aus dem Klickbaukasten, da gibt es ja auch die entsprechenden Plattformanbieter, kennst du sicher auch, ne? Sich so zusammenstellen lassen, das sieht da meistens halt auch entsprechend aus.
Ja.
Bei uns sitzen die ganzen App-Entwickler tatsächlich auch hier in Deutschland. Wir haben ein Team von Designerinnen und Designern, die wirklich so mit so viel Liebe, ja, sich diesen ja teilweise auch sehr ernsten und irgendwie komplizierten Themen annehmen. Und das kriegen wir als Feedback halt auch zurück. Hey, das macht einfach Spaß. Das ist irgendwie, ich fühle mich hier so angenommen, ne? Ich fühle mich hier, es ist wertschätzend, so wie ihr diese ganzen Themen umbringt. Es ist ein bisschen locker. Also das machen wir und dann setzen wir noch auf so Gamification-Elemente. Jetzt keine Raketenwissenschaft, aber da belohnen wir zum Beispiel so Streaks, vergeben so ein Level-System, wo man sich so ein bisschen hochspielen kann. Und diese Kombination mit einem maritimen Design, also wir haben da einen Avatar, der auch die Nutzerinnen und Nutzer dadurch begleitet. Das ist die Möwe Volker. Na, das ist ein bisschen so als vielleicht witziger Effekt gemeint, aber das kommt irgendwie so ganz gut an, ne, dass dann so ein tierischer Avatar die Betroffenen da durchführt.
Auch in der Hypnotherapie werden häufig Tiere benutzt. Als Stellvertretertechnik. Also ein Element, was ich auch sehr gerne nutze und überhaupt viele Menschen erstmal ermöglicht, einen Zugang zu bestimmten Themen zu bekommen. Also insofern kann ich das gut unterstützen. Total spannend und sicherlich auch, und das spricht natürlich auch wiederum gegen Dinger und für andere Plattformen, ist, ihr könnt sehen im Live-Tracking, wo brechen Patienten in der Nutzung ab und könnt nachbessern. Also ihr könnt sehr viel besser iterativ arbeiten und aufgrund dessen immer besser werden und gucken, okay, hier brechen sie an der Stelle ab. Warum? Ist der Button an der falschen Stelle? Ist der Text zu hart? Ist der Übergang zu schlecht? Ja. Warum? Wie kriegen wir sie wirklich hier dabei gehalten? Und das ist, wie du schon gesagt hast, bei einer Liga irgendwann nicht mehr möglich. Und klar, gibt's da auch Patiententestung, ne? Also UX-Testung und überhaupt Testung der Anwendung, aber natürlich nicht in dem Maß, so wie du das jetzt an Daten von vielen Patienten zur Verfügung hast, um iterativen Schritten eure Tools, eure Plattform immer mehr zu verbessern, ne? Und das hat einen unfassbar hohen Wert. So würde ich es jedenfalls einschätzen, oder?
Ich kann dir da nur zustimmen. Also das geht auch einerseits, also ist es für die App-Entwicklung total relevant und die App-Verbesserung. Zum Beispiel haben wir ja kürzlich eine Sache, die wir ganz maßgeblich verbessert haben und im Prinzip komplett neu gemacht haben, ist das Onboarding, weil wir gesehen haben, dass gleich zu Beginn der App-Nutzung halt, wie jetzt glaube ich bei allen Digas oder Apps, relativ schnell ein Teil der Nutzerinnen wegbricht und haben das angepasst. Im Prinzip schon werden jetzt die Nutzer gleich im Onboarding in die wesentlichen App-Funktionen eingeführt und das funktioniert jetzt auch deutlich besser als zuvor.
Okay, also was muss am Anfang sein? Was ist falls du es verraten willst, ne? Aber was ist der wichtigste Hook, der am Anfang kommen muss? Was glaubst du, was muss in einer Anwendung in den ersten 3 Minuten passieren?
ich weiß jetzt nicht, ob das für alle Anwendungen gleich ist, wie wir es machen, ist tatsächlich, wir spiegeln den Nutzerinnen, dass andere Nutzer das und das erreicht haben. Sprich, andere Nutzer haben 18% mehr Lebensqualität gemessen mit dem und dem wissenschaftlichen Fragebogen, also in den EQ5D5L da drin, und konnten ihre Fatigue um so und so viel Prozent reduzieren. Und das ist das. Und dann im nächsten Schritt tracken die Leute dann gleich das, ne?
Ich mache, das ist spannend. Ich mache gerade so Thinking Alouds mit Patienten und die eine sagte letzte Woche zu mir, ach, wissen Sie was, ich fühle mich immer gut, wenn ich so ein bisschen den Vergleich zu anderen sehe und dass ich damit nicht alleine bin. Also es gibt welche, die auf diese Wettbewerb und diese Challenge, wo stehe ich im Vergleich zum anderen, sehr mit Stress reagieren und das eher negativ bewerten. Aber die meisten Menschen lieben doch irgendwie so ein bisschen die Competition und sozusagen zu sehen, wo bin ich im Vergleich zu anderen. Und wenn der es geschafft hat oder die geschafft hat, dann muss ich das doch irgendwie auch hinkriegen. Und das finde ich ein tolles, verstärkendes Element und immer auch wieder diese Aussicht auf Besserung. Und ich habe es vor kurzem auch in einem LinkedIn-Post geschrieben. Ich finde Gesundheit, so ernst die Themen auch sind, sie dürfen trotzdem eine gewisse Leichtigkeit haben und eine Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen und dürfen, wir müssen wegkommen davon, dass auch evidenzbasierte Techniken, Lösungen so total trocken und langweilig, so lehrbuchartig daherkommen in diesen blauen Büchern, die wir aus den letzten 30 Jahren kennen, sondern dass Gesundheit anders wahrgenommen wird, nicht anders, also ne, ich frage mich halt immer, wo ist dieser Gap, warum gibt es da diese eine Gruppe der Leute, die da total auf diese Langlebigkeits-Longevity-Themen springen, die da unfassbar Geld für ausgeben, aber sobald es um wirkliches Thema von Krankheit geht oder Sekundärprävention, das immer mit so einer Schwere belegt ist, ne, ist doch verrückt.
Bin ich komplett bei dir, ja, also das ist viel auch jetzt die typische Patientenbroschüre, die man jetzt vielleicht von einer Fachorganisation kriegt, boah, das ist schon so, da wird man irgendwie gleich so traurig, ach jetzt, und dann
genau.
Wird die Diagnose so reingeschubst, du hast
genau. Jetzt. Ja, du bist
und
du bist das jetzt, ne? Also sagen mir auch manche Patienten, ich habe damit aufgehört, weil ich mich dann noch kränker gefühlt habe. So, und das darf eigentlich nicht sein, ne? Die Auseinandersetzung mit seinen Erkrankungen ist immer eine Herausforderung, es ist immer ein Angang. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich meinen Duolingo Französisch mache. Fast bei 360 Tagen bin ich gerade angekommen. Ja, da finde ich den Track gut an der Stelle.
Ja, das ist jetzt noch 5 Tage.
Noch 5 Tage und dann höre ich auf. Nein, Spaß. Ich mache weiter. Aber also dieses Auseinandersetzung mit Erkrankung darf auch, so verrückt es klingt, aber darf auch Spaß machen und darf leichter werden und muss weg von diesem, du hast das jetzt und diesen Stempel aufsetzen und dem Patienten, aber ich finde, und den Menschen immer klar machen, das ist ein Teil von dir. Ich finde, es kommt auch aus der Hypnotherapie, aber du bist es nicht ganz. Du bestehst aus ganz vielen Dingen und es ist ein Teil von dir und es begleitet dich, aber du bist das nicht alles. Und dieses, ne, du weißt es, die Menschen identifizieren sich mit ihrer Rolle der Diagnose dann, ne? Ich bin der Depressive, ich bin der Morbus Crohn-Patient, ja, und dann nimmt es so das ganze Leben ein. Und ich finde, das ist diese Identifikation darüber, was sicherlich auch bei Long-Covid durchaus passieren kann, glaube ich, da sollte man, glaube ich, eher von wegkommen und sagen, das ist eine Seite von dir und das ist ein Teil von dir, aber du bestehst aus ganz vielen anderen Themen und deswegen plädiere ich für Leichtigkeit in digitalen Anwendungen, aber auch in Plattformen.
Ich bin total bei dir und bei FIMO oder bei mir im Team sind ja auch 2 psychologische Psychotherapeutinnen, die genauso diese psychologische Verarbeitung eigentlich von dem, hey, ich habe jetzt zwar eine ernsthafte Erkrankung, aber wie kann ich denn trotzdem vielleicht noch gut im Alltag damit sein, ne? Und die das genau mit gezielten Übungen angehen, das ist tatsächlich auch unser beliebtester Content. Mhm. Eine der Übungen, die wir da zum Beispiel haben, heißt Identifikation oder Nicht-Identifikation mit dem Krankheits-Ich. Ne? Also die Kollegin und ich selber, wir sind große Fans von dieser Acceptance- und Commitment-Therapie, die halt so chronische Erkrankungen abgeleitet hat, sagt, naja, okay, es gibt halt einfach einen Teil, da musst du dich mit auseinandersetzen und dich committen auch, musst was in deinem Verhalten auch ändern, wenn es dir denn möglich ist. Aber es gibt halt auch einen Teil, den du einfach akzeptieren darfst, kannst, sollst. Und so diese Balance dahin zu kriegen, ne, das ist, glaube ich, die Kunst.
Ja. Lass uns noch mal ein bisschen Thema springen. Ich habe, mich würde interessieren, was glaubst du, was sind so die 3 wichtigsten Hebel, damit Plattformen, die gibt's ja für verschiedenste Erkrankungen, Indikationen oder auch Telemonitoring-Plattformen. Ich habe gestern mit dem Chief Medical Officer von Noah Labs gesprochen. Ja, die machen Herztelemonitoring, also auch Plattform. Was braucht's, damit sie in diese klassische Versorgungsstrukturen, die wir haben, reinkommen? Ich habe das Gefühl, es ist immer halt alles noch Insellösungen. Ja, dann gibt's mal hier einen Vertrag, da gibt's einen Da-Vertrag und dann hast du Glück, wenn du da mit drin bist oder auch nicht. Das ist ja alles so Puzzle-Dinge. Wie kann das mehr miteinander zusammenwachsen? Auch das auch in der Ärzteschaft, also schon im Studium angefangen, dass es einfach normal ist, dass es sozusagen neben der Vis-à-vis und der Vorstellung in der Klinik oder im MVZ oder in der Ambulanz auch Plattformtechnologien ganz natürlich genutzt werden. Welche 3 Hebel brauchen wir, damit es oder Veränderungen, damit das noch mehr Normalität wird?
Frage, ja. Ich sehe es im Moment mit ganz vielen digitalen Tools genau wie du. Die Patienten-Journey ist halt komplett uneinheitlich. Die Patienten kommen irgendwann mal zu einer digitalen Anwendung. Das ist nicht so richtig systematisch. Teilweise wird es durch Ärzte gesteuert, teilweise jetzt wie in unserem Fall durch die Krankenkassen oder durch einfach Patienten, die besonders engagiert sind und sich selber damit auseinandersetzen wollen. Und im Moment ist aber jetzt zum Beispiel das, was wir machen, muss man auch ganz selbstkritisch sagen, ich will jetzt nicht sagen Silo, aber das ist noch nicht so richtig gut in die anderen
Touren eingebunden, ja.
Touren eingebunden. Und ich glaube, da muss es dann tatsächlich hinkommen, dass halt so selbst oder Remote Care Daten ganz selbstverständlich einerseits erstmal in die Praxissysteme, in die Kliniksysteme überhaupt erstmal zur Verfügung stellen. Das wäre ja schon mal der erste Schritt. Aber dann halt auch ärztlich aufgegriffen werden, sodass auch dem Patienten klar wird, naja, das hat tatsächlich auch einen ganz wichtigen medizinischen Wert, was ich hier eigentlich die ganze Zeit monitoriere und messe. Und da muss es meiner Meinung nach hingehen. Ich bin tatsächlich nicht sicher, ob die App, ob so eine Standalone-App tatsächlich so das Zukunfts-, wenn wir wieder in 10 Jahren schauen. Ich stelle mir da irgendwie vor, wird jetzt nicht mehr eine Handy-App sein. Es wird irgendein anderes elektronisches System geben, ob das ein Hologramm ist oder ein Avatar. Irgendeine Form von Biomonitoring wird es geben, aber das könnte zum Beispiel auch einfach eine kleine Kamera irgendwie in der Ecke sein oder im Badezimmer oder so, das dann diesen Link schließt, ne? Also da wird sich auch noch einiges an den Benutzeroberflächen, glaube ich, ändern müssen.
Ja, ich habe vor ein paar Monaten mal mit Physikern gesprochen, die gehen davon aus, also die erforschen so Sensoren in Räumen, dass wir gar nicht mehr irgendwann diese Wearables am Körper tragen, dass man zum Beispiel schon Herzrate im Raum wahrnehmen kann. Ja, also dass das durch den Raum gemessen werden kann, total spooky. Sehr, sehr spannende Entwicklung. Ja, ich denke auch, dass es, dass die klassische App an, so wie wir sie jetzt haben, absehbarer Zeit so gar nicht mehr gehen wird. Zumal ich denke, dass sozusagen nach wie vor die Verzahnung zwischen digitalen und Gespräch relevant ist. Ihr macht aber keine Gespräche mit den Patienten, ne?
Nee, wir haben mal Prototypen dazu gemacht mit unseren Psychotherapeutinnen. Das wurde auch so ganz gut angenommen, aber im Moment haben wir da jetzt noch nicht einen richtig guten Business Case zu machen können, sehen auch nicht so richtig viel Nachfrage jetzt von den Kostenträgern. Aber eigentlich wäre das ganz cool, finde ich. Also gerade jetzt im Fatigue-Bereich nochmal auf Daten zuzugreifen, das nochmal im persönlichen Gespräch mit den Nutzern nochmal so eine Feedback-Schleife zu machen.
Jetzt nochmal zum Schluss noch eine ganz pikante Frage. Pikante Fragen stelle ich auch immer gerne. Man darf ja auch sein eigenes Geschäftsmodell immer selbst auch so ein bisschen hinterfragen. Und ich habe ja vor kurzem einen großen, aufregenden Post geschrieben zu dem Thema KI und Patientennutzung.
Ja.
Stell dir vor, ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Ich trage meine Smartwatch, die Herzfrequenzvariabilität läuft irgendwie nicht gut. Momentan kriegt man eventuell eine Rückmeldung. Bei meinem Oura Ring kriege ich schon das schriftlich mitgeteilt. Das ist doch eine Frage der Zeit, bis sowas von so einer Plattform nicht mehr kommen muss, sondern dass aus diesen generativen KIs oder von den großen Tech-Firmen kommt und den Patienten dann mit so einem Ohr oder mit so einem Knopf im Ohr ins Ohr spricht und sagt, oh, deine Herzfrequenzvariabilität war gestern Abend nicht so gut. Ich habe gesehen, du warst unterwegs, hast mit deinen Freunden was getrunken. Check das doch mal. Ich meine, gut, das wird nicht morgen sein, ne? Aber wie seht ihr oder wie denkt ihr über die Integration von KI und diese Nutzung nach? Wenn ich sehe, wie meine Töchter, die jetzt bei den Teenies sind, nicht mehr googeln, nur noch sprechen und nur noch mit der KI sprechen, dann stelle ich mir die Frage, wie manche Geschäftsmodelle dann weiter existieren und sich weiterentwickeln wollen. Was sagst du dazu?
Ja, also völlig, völlig berechtigt und wir fragen uns natürlich genau die gleichen Sachen. Ne? Mhm. Und zu deinem Post, zu diesem Patienten, der seine gesamte Patientengeschichte bei ChatGPT hochgeladen hat und das auch akzeptiert.
Das habe ich nicht gesagt, dass das die Plattform war. Das so, war ich das nur gesagt, eine generative KI war.
Habe ich jetzt selber mal angenommen. Ich sehe das ganz viel auch im Bekanntenkreis, es wird kommen. Ich sehe Freunde von mir, medizinische Ersteinschätzungen mit ChatGPT und die sind auch gar nicht mal so schlecht, muss man sagen, sehr oft. Ja, also das ist was, was kommen wird. Wir reden ja tatsächlich auch mit einigen dieser großen Plattformanbietern. Also Fimo hat ja gerade so ein Google Inkubator Scholarship gewonnen. Und was uns da wiedergespiegelt wurde, ist erstmal, naja, so richtig an den Endnutzer wollen wir uns aktuell noch nicht dran machen. Das überlassen wir Startups wie euch. Ich bin mir ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig sicher, ob das schon der letzte Schritt der Entwicklung ist, weil eigentlich macht es für mich schon auch Sinn, dass sehr, sehr große Player da irgendwie einsteigen und irgendwie so ein uniformiertes System da entwickeln. Aber dann ist ja erstmal auch die Frage, wie kuratiert man vielleicht trotzdem mit medizinisch und psychologischem Sachverstand die Sachen, die an den Patienten dann zurückgespiegelt werden. Und also wir sind auch gerade dabei, ein Projekt zu entwickeln. Das steht jetzt gerade in den Startlöchern. Das machen wir mit zwei Unikliniken, mit der Uniklinik Bonn, der Uniklinik Essen und der Technischen Hochschule Köln, wo es genau eigentlich um das geht, was du skizziert hast.
Mit welchen Datenbasis, was macht ihr da genau?
Einfach von den ganzen selbstgetrackten Längsschnittverläufen, von Variables. Wir haben diese kuratierte Wissensdatenbank, wo wir ärztlich und psychologisch geprüft auch ganz viele Wissens- und Verhaltenshinweise bereitstellen und das jetzt verknüpfen mit einem Chat-System, das einen da so in täglichen Check-ins begleitet. Genau darum soll es bei diesem Projekt gehen.
Okay, dass ihr sozusagen in Fimo Health auf der Plattform eine KI-Lösung habt, die sozusagen den Patienten damit unterstützt. Ja, okay, ich bin sehr gespannt. Also ich habe darauf auch noch keine Antwort. Ne? Also ich weiß nur oder ich sehe nur, die Menschen gehen den geringsten Widerstand und nehmen das, was am schnellsten da ist. Natürlich wissen wir alle, ja, wir brauchen gute Daten, wir brauchen sichere Daten. Es braucht den Datenschutz, wir brauchen die Regulatorik, wir brauchen Evidenz. Ja, 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 ja. Und dennoch.
Ja.
Also und wenn ich den Patienten 10-mal sage, ja, wissen Sie, das ist hier wirklich in Studien geprüft. Machen Sie wirklich das. Wenn es aber uncool aussieht, ja, und irgendwie abfotografiert oder so aus dem Heft abgeschrieben ist und derjenige sich nicht personalisiert angesprochen fühlt, dann macht er es halt nicht mehr. Ja. Und die Erwartungshaltung der Leute, die ist einfach schon extrem hoch, ja. Also ich muss da wieder mal meine Töchter einführen. Also das ist wirklich jeden Tag für mich aufs Neue erstaunlich, mit was für einer Selbstverständlichkeit und einer Erwartungshaltung sie auch mittlerweile da rangehen, personalisiert behandelt zu werden und Antworten zu bekommen und auch mittlerweile ihren eigenen KI-Chat zu optimieren, ja. Naja, anyway, aber das sind die nachgewachsenen Generationen, die diese ganzen Dinge nutzen werden und hat sich das klassische medizinische Gesundheitssystem auf alle Fälle noch anzupassen.
Wird, glaube ich, definitiv passieren, ja. Also und wahrscheinlich eher früher als später.
Ich möchte dir noch jetzt zum Schluss 5 Fragen mitgeben und du antwortest einfach ganz spontan, was dir so einfällt. Also, wenn ich heute zurückblicke auf den Start von Fimo Health, dann
bin ich super stolz auf so eine Erfolgsgeschichte, was aus so einem ganz kleinen umschriebenen Projekt für eine große Sache geworden ist mit einer ganzen Korb an Indikationen, mit richtig tollen wissenschaftlichen Kooperationspartnern, mit einem super Team und mit ganz viel Entwicklungspotenzial. Also das hätte definitiv meine kühnsten Träume übertroffen.
Schön. Digitalisierung, oh, ich hasse dieses Wort, aber ich würde fast bald auch sagen, KI im Alltag von Menschen mit chronischen Erkrankungen bedeutet für mich,
dass wir die Betroffenen von chronischen Erkrankungen an der Stelle unterstützen können, wo es gerade schwierig ist und wo es gerade wo gerade ungedeckte Bedarfe einfach sind und dass wir das jederorts und jederzeit machen können, sehe ich als Riesenpotenzial.
Ein Moment während der Forschung oder Entwicklung der App, der mich besonders geprägt hat, war?
Immer wieder ganz so persönliche Feedbacks von Nutzerinnen und Nutzern zu bekommen, die sagen, boah, danke schön, es hat mir jetzt total weitergeholfen. A, nimmt mich endlich mal jemand ernst. B, habe ich jetzt ein Toolset an der Hand, was ich selber machen kann. Und da kommen so tolle Rückmeldungen bis hin zu, oh, ich habe jetzt durch eure App Yoga entdeckt, habe ich immer irgendwie abgelehnt und aber euer Content ist irgendwie so cool, das habe ich jetzt angefangen. Also so die vielen kleinen Erfolgsmeldungen, die dann so über E-Mails, über Social Media dann mal so reinspülen.
Ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die sich neben der klassischen Klinik für Startups, für Unternehmertum, aber auch für digitale Lösungen interessieren. Was würdest du denen raten? Worüber sollten sie sich klar sein?
Ja, also dass es ein spannendes Feld ist, wo es viel mitzugestalten gibt. Ich finde es total wichtig, dass wir Ärztinnen und Ärzte das selbst in den Unternehmen sind und selbst wirklich das mitgestalten und ärztliche Perspektiven, aber auch ärztliche Expertise und das, was ja unsere Ausbildung und unser Wissen so besonders macht, dass wir das wirklich einbringen und mitgestalten und nicht, dass andere das für uns oder über uns machen. Von daher kann ich alle nur einladen, in dieses spannende Feld einzutauchen.
Genau, und da muss ich mal ganz kurz in eigener Sache Werbung machen. Ich vermittle ja innovative Ärztinnen und Ärzte an Unternehmen, die sagen, die arbeiten klinisch, wollen aber mitgestalten. Weil so viele Unternehmen immer wieder mal jemanden suchen und wissen nicht so richtig, wo sie die finden, die wirklich interessiert sind. Also bei mir gibt es eine Menge Ärzte, über 270 haben sich eingeschrieben, die auch bei der Entwicklung von technologischen Lösungen ihre ärztliche Expertise mit einbringen wollen. Und das finde ich sehr schön. Zum Ende noch gibt es eine Frage, ein Thema, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, was du aber ganz wichtig findest, oder ein Appell, den du gerne hier loswerden möchtest.
Ja, mein Appell ist tatsächlich an die klinisch tätigen Ärzte da draußen. Es lohnt sich, sich mit dem Thema Fatigue zu beschäftigen. Es ist ein total spannendes, vielschichtiges Thema. Ich habe jetzt in meiner Fatigue-Journey super viel gelernt. Es ist extrem relevant und sehr, sehr viele Menschen sind davon betroffen. Und wenn das eine Anregung ist, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen, die ich hier geben kann, dann möchte ich das gerne rausbringen.
Ja, kann ich nur unterstützen. Ja, lieber Thomas, vielen Dank, dass du bei mir warst, dass du solche Einblicke gegeben hast. Wir werden natürlich Fimo Health verlinken und auch sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die sich für euch interessieren, die können sich auch bei euch melden.
Super gerne, ja. Also schreibt mir auf LinkedIn zum Beispiel.
Bei LinkedIn oder auch sagen, Mensch, ich habe da so ein paar Patienten, da hätte ich gerne ein paar Empfehlungen. Weiß ich nicht, ob ihr auch solche Flyer ausgibt oder wie ihr sozusagen das an die Kollegen weitergibt, weil ich denke, das ist in vielen Praxen relevant, dass sie sich bei dir melden können. Ich verlinke dein LinkedIn-Profil, aber auch Fimo Health an sich mit deiner E-Mail-Adresse und dann hast du ganz viele Nachrichten hoffentlich, die ich dann bei dir sammeln werden, erreichen. Ja, danke für deine Zeit und ich wünsche euch für Fimo Health weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich bin gespannt, wo eure Reise hingehen wird und wie die Plattform in 2-3 Jahren aussehen. Und wer hier zuhört und sagt, Mensch, das interessiert mich auch, der darf sich natürlich auch gerne melden oder auch eine Plattform hat, die hier vorzustellen, weil ich denke, ohne wird es nicht mehr gehen und die Gesundheitslandschaft wird auf alle Fälle breiter werden. Alles Gute und bis bald, Thomas.
Herzlichen Dank, Alexandra.